Vom Eise befreit ist Grönland, zumindest teilweise. Und schon stehen ungebetene Gäste vor der Tür. Erkundungsschiffe aus Russland und China und, welch eine Überraschung, Donald Trump, der für den schnellen Zugriff bekannt ist, bevor sich andere bedienen. In der westlichen Wertegemeinschaft, die weiterhin eine sein will, herrscht Alarmstimmung. Trump will Grönland, kann Europa sich wehren, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Amit Laschet ist bei uns von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie sind Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Parlament und vorher waren Sie unter anderem mal Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Anna Sauerbrey von der Zeit verantwortet die außenpolitische Berichterstattung der Zeitung innerhalb des Politikressorts. Professorin Gerlinde Greutel ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg und Sie leiten das Institut für Strategie und Sicherheit in München. Und schließlich Demian von Osten, Korrespondent hier im ARD-Hauptstadtstudio und dort zuständig für Außenpolitik. Herr Laschet, wie real ist denn aus Ihrer Sicht das Risiko, dass aus den Worten, die Donald Trump auch heute wieder von sich gegeben hat, Taten werden und die USA Grönland übernehmen? Wie ist da im Moment Ihre Einschätzung?
Das ist schwer zu sagen, aber prinzipiell finde ich, muss man das immer ernst nehmen, was Donald Trump formuliert und sagt. Wir können uns als Europäer alle gar nicht vorstellen, wie das denn gehen soll. Aber dass er dieses Ziel verfolgt, davon können wir ausgehen.
Wenn man jetzt sagt, man weiß nicht genau, was passiert, gibt es denn belastbare Signale aus Washington, wie schnell das zum Beispiel geht?
Nein, ja, das ist eine zweite Lehre, die wir haben. Manchmal kann es ganz schnell gehen. Er hat ja zunächst gesagt, dass er Verhandlungsangebote machen will. Er hat sogar davon geredet, dass er es kaufen will oder den Einwohnern Grönlands eine bestimmte Summe anbieten will. Das ist bei vielen seiner Dinge eher der Habitus eines Immobilienmaklers, der erst was ganz Verrücktes fordert, dann wieder zurückdreht. Aber er hat gesagt, notfalls werden auch unbeliebte Maßnahmen erfolgen. Und das ist eigentlich alles das, was wir wissen. Wir wissen auch, dass heute die Verhandlungen mit Dänemark sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu irgendeinem Ergebnis führt. Weder, dass die Dänen freiwillig das Land übergeben, noch, dass Donald Trump von seinem Druck sich zurückzieht. Das hat er heute durch den Tweet, den Sie erwähnt haben, schon klar gemacht.
Also Grundstückskauf aus Sicht von Donald Trump auch mit der größten Insel der Welt möglich. Herr von Osten, Sie kommen ja direkt aus den USA zurück. Im Tross des Außenministers Johann Wadefuhl waren Sie in Washington gewesen. Wie ist denn da überhaupt die Stimmung der deutschen Delegation, was Deutschland, die deutsche Rolle angeht? Wie ernst nehmen uns die Amerikaner eigentlich noch? Oder sind wir da eher, oder der Außenminister eher, wie eine lästige Fliege auf den Fluren des State Department?
Also wenn Sie den Außenminister fragen würden, dann würde er sagen, man wird sehr ernst genommen. Tatsächlich gab es einige Terminverschiebungen, sodass der erste Vormittag vom Außenminister gar nicht so richtig genutzt werden konnte für Termine nah dran an der US-Regierung. Später gab es dann den wichtigen Termin mit US-Außenminister Marco Rubio. Die deutsche Regierung formuliert es so, oder sagen wir mal, das Außenministerium formuliert es so, dass man Kontakte eben nicht nur zum Außenminister hat, sondern eben auch in den Senat, in den Kongress insgesamt, sodass man auch auf anderen Ebenen seine Position unterbringen kann. Was das Thema Grönland angeht, so war, glaube ich, gegen Ende der Reise, also die offizielle Formulierung ist immer wieder, dass man sagt, das ist Sache der Dänen, das ist Sache der Grönländer. Gegen Ende der Reise eher der Eindruck, dass es nicht ganz so schnell geht vielleicht bei Grönland und dass man vielleicht als Europäer mehr erreichen kann, als man bisher gedacht hat. Ich würde da allerdings auch ein paar Fragezeichen dran setzen.
Mhm. Frau Greutel, Grönland ist ja Teil eines NATO-Landes. Es ist NATO-Gebiet. Das wird ja übrigens, dieses NATO-Gebiet wird ja auch fixiert im NATO-Bündnisvertrag. Was bedeutet das für die europäische Sicherheitsordnung, wenn der stärkste Bündnispartner innerhalb der NATO da offen mit Annexion droht?
Das ist natürlich politisch eine Nahtoderfahrung, wenn man den Fall hat, dass der wichtigste Bündnispartner droht, einen Teil eines anderen NATO-Bündnispartners zu annektieren oder das zumindest in Aussicht stellt, dass das gewünscht sei. ich glaube, wir müssen sehr umsichtig auf die Lage schauen und auch uns hüten, immer so absolute Einschätzungen zu geben. Denn wenn wir eines gelernt haben sollten aus den letzten Monaten, ist, dass sich die Dinge ganz schnell ändern und dass man politisch auch Handlungsspielraum braucht, um darauf zu reagieren. Also ich würde jetzt auch noch nicht den Tod der NATO ausrufen und beschwören, weil wir wirklich alles darauf setzen müssen, dass man im Konsens eine Lösung findet, die amerikanische Sicherheitsinteressen genauso befriedigt wie das verständliche Interesse der amerikanischen Bündnispartner, dass es hier nicht zu einem, zu einer Annexion, ich möchte das Wort gar nicht aussprechen, aber dass es eben nicht zu so einem wirklich intensiven Konflikt in der NATO kommt.
Frau Sauerbrei, wie nehmen Sie denn das Agieren der Europäer wahr? Man möchte ja nicht unbedingt in der Rolle dieser Regierungen stecken, der europäischen NATO-Partner und der EU. Ist dieses Agieren geschlossen? Ist es vielleicht sogar entschlossen? Und haben die Europäer vielleicht sogar einen Plan oder eine Idee, wie sie mit diesem offensichtlichen Versuch, auch den NATO-Vertrag zu brechen, umgehen?
Ich hoffe, dass es einen Plan gibt. Ich glaube, der beste europäische Plan ist meistens die Verzögerungsstrategie. Also Trump ist ja so ein Ad-Hoc-ist. Er liebt den News-Cycle, er liebt den großen Wumms. Und jetzt hat er gerade sich noch mal wie so ein Drogenabhängiger an der Invasion und der Entführung von Maduro aus Venezuela berauscht. Und jetzt möchte er am liebsten gleich das nächste große Ding starten und ist auf seine alte Idee einer Übernahme, Annexion eines Kaufs, wie auch immer es dann gerade formuliert, Grönlands zurückgekommen. Und ich glaube, das Beste, was sich auch in der europäischen Strategie bewährt hat, das haben wir in den Ukraine-Verhandlungen gesehen, ist, diesen Ad-Hoc-ismus zu verlangsamen. Also in Verhandlungen zu gehen, so wie das ja jetzt auch die Dänen gemacht haben, indem sie hinreisen und zu versuchen, einfach erstmal das Tempo rauszunehmen, die Optionen zu verstehen, die ja vielleicht auch innerhalb der Trump-Regierung noch gar nicht so klar sind, und dann eben zu versuchen, zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Ich würde das unterstreichen, was Frau Greutel sagt, das ist absolut wichtig.
Wie ist denn das psychologisch? Also da hat der dänische Außenminister und seine grönländische Kollegin um eine Audienz gebeten, erst bei Marco Rubio, dem Außenminister. Jetzt kam, weil er wahrscheinlich im Terminkalender noch Zeit hatte, auch der US-Vizepräsident J.D. Vance dazu, der ja als Hardliner in Washington gilt. Wie muss man sich da das Auftreten vorstellen in Washington? Wir haben zwar ein paar Bilder gesehen, als die dann zum Sitz des Vizepräsidenten gegangen sind. Müssen Sie da als Bittsteller auftreten?
Ja, also ich, mit Sicherheit tritt der dänische Ministerpräsident da als Bittsteller auf, aber ich habe ihn beim Rauskommen gesehen, wo er eine Pfeife in der Hand hat. Also das ist eine gewisse dänische Gelassenheit auch, wie man dann da auftritt. Und das Schwierige ist ja, dass man gar nicht genau weiß, kann man eigentlich mit Argumenten eine andere Entscheidung herbeiführen. Wenn man die nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung gelesen hat, wird in dieser nationalen Sicherheitsstrategie China und Russland überhaupt nicht als Bedrohung beschrieben. Also im Gegensatz zu den Europäern erwähnt man China und Russland so gut wie gar nicht. Aber mit einer Bedrohung durch diese beiden Länder wird jetzt die ganze Aktion begründet. Und wenn das dann der Grund wäre, dass es eine Bedrohung durch China und Russland gäbe oder gibt, es gibt sie ja, dann ist ja die Frage, ja, warum kann das denn die NATO nicht als Ganzes garantieren, indem auch andere Mitgliedstaaten vielleicht Soldaten auch nach Grönland bringen und man viel mehr sich um Grönland kümmert, als man das bisher gemacht hat. Und ich glaube, im Hinterkopf ist immer noch bei Trump eher das Bild, das die Frau des Vizestabschefs gepostet hat, Grönland quasi in amerikanischen Farben. Das ist, glaube ich, sein tieferes Denken, dass er als der Präsident in die Geschichte eingeht, der einen weiteren Bundesstaat mit hinzugefügt hat. Und dann können wir Argumente bringen, wie wir wollen. Dann wird es schwierig zu argumentieren.
Ist auch so eine Art Torschlusspanik, was Sie jetzt gesagt haben, könnten ja auch NATO-Staaten dann auch Militär hinschicken, um das besser abzusichern. Darum geht es ja Trump auch. Jetzt hat man ja, vorhin kam eine Meldung, auch das schwedische Militär will noch mehr Soldaten hinschicken. Nach Grönland. Das hätte man ja auch vor 2-3 Jahren schon machen können. Ist das so ein bisschen jetzt auf den letzten Drücker da noch zu retten, was zu retten ist?
Ja, ich glaube, dass das gar keine Auswirkungen hat so wirklich, weil es Trump, ich glaube, der sieht das Gesamtkonzept von Grönland, was dahinter steckt. Als Immobilienmakler, Sie haben es vorhin angesprochen, da ist ein Stück Land, was er irgendwie entwickeln kann. Er kann es wirtschaftlich entwickeln. Es hilft ihm sicherheitspolitisch. Es hilft ihm nach innen bei seiner Magerbewegung zu zeigen, wir haben jetzt mehr Territorium ich bin ein großartiger Präsident sozusagen. Also es ist, glaube ich, dieses Gesamtkonzept, was für ihn sehr verlockend ist. Und wenn wir jetzt anfangen, an einem dieser Punkte, nämlich dem Sicherheitsaspekt, ihm ein bisschen was zu liefern, dann wird ihn das noch nicht auf vollständig zufriedenstellen. Davon bin ich überzeugt.
Das kann man ja vielleicht gleich aufnehmen. Diese Donroe-Doktrin, also angelehnt an die des amerikanischen Präsidenten im 19. Jahrhundert, der gesagt hat, Nord- und Südamerika ist unser Interessengebiet, da hat kein anderer was verloren, könnte ja so eine Art Domino-Effekt auch sein. Das heißt, jetzt, wenn es mit Grönland klappt, probieren wir es mit Kuba, Mexiko gehört auch dazu, Kanada. Jetzt sind das natürlich ganz andere Kaliber als Grönland mit 57.000 Einwohnern. Aber ist das so ein Fernziel der USA, zu sagen, also wir wollen uns nicht nur auf Solidaritätsbekundungen mit der Trump-Administration verlassen, sondern wir wollen da richtig auch präsent sein und diese Länder nacheinander einkassieren?
Also ich würde nicht einkassieren sagen, weil man da über sehr unterschiedliche Staaten spricht und über unterschiedliche Ausgangslagen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die USA unter Trump versuchen, Machtkonsolidierung in der westlichen Hemisphäre zu betreiben. Marco Rubio und andere haben das ja auch sehr uncharmant formuliert. Die westliche Hemisphäre gehört uns, so wurde es gepostet. Und das ist das Denken dahinter. Es ist der Versuch, die Sicherheitspolitik der USA anzupassen an eine veränderte Lage. Und insofern würde ich Ihnen da in Nuancen schon widersprechen wollen und das anders sehen. Weil ich nicht glaube, dass es nur die Launen des Präsidenten sind oder die Eitelkeit, dass man das Staatsgebiet vergrößern möchte, weil das vielleicht bei der Basis gut ankommt. Sondern es steckt schon so ein strategisches Kalkül dahinter, dass die USA versuchen, aus ihrer eigenen Nachbarschaft, eben dieser westlichen Hemisphäre, Nord- und Südamerika, fremde Mächte herauszudrängen, und sie versuchen, alles, was strategisch vital ist, und da gehört auch Grönland dazu, so zu kontrollieren, dass auch niemand dazwischen funken kann. Und da kommt als letzter Punkt mit ins Spiel, was Donald Trump heute ja auch genannt hat. Es geht um den Golden Dome unter anderem, also um Raketenabwehr, den Versuch, das amerikanische Heimatland wirklich zu schützen. Sehr ambitionierte Pläne, ob das technisch umsetzbar ist, das steht in den Sternen. Aber es ist schon der Versuch, sich abzusichern und sich nicht unbedingt auf andere verlassen
zu müssen. Aber sicherheitsstrategisch ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, denn es soll ja vor allen Dingen Raketenabwehr gegen Raketen auf die USA sein, die über den Nordpol kommen, wenn dann Grönland ein Land ist, wo man Radarstationen hat, Abfangstationen, Raketenstationen. Also insofern ist das ja eigentlich aus militärischer Sicht nachvollziehbar.
Es ist nachvollziehbar, ja. Und man hätte natürlich auch schon sehr viel früher, sowohl von amerikanischer Seite, aber natürlich auch von europäischer NATO-Seite, das noch stärker betonen können und sich darum kümmern können, dass Grönland wirklich fest eingebunden ist in diese westliche Allianz. Man hat es, glaube ich, schon auch ein bisschen schleifen lassen, einfach auch, weil es so viele andere Probleme gibt. Ja, verständlich. Für uns ist die Ukraine, Russlands Krieg gegen die Ukraine momentan ganz oben auf der Agenda, sodass man dann vielleicht nicht überall gleichermaßen den Blick drauf hat. Aber für die USA ist Grönland schon immer strategisch vital. Sie versuchen seit dem 19. Jahrhundert, Grönland zu kriegen, zu kaufen. Mehrfach wird es versucht. Und jetzt gibt es eben einen neuen Anlauf. Und ich kann es nachvollziehen in der Sache. Die Methoden, da sind wir wieder auf einer völlig anderen Ebene.
Wir müssen uns halt fragen, wo wir bleiben da als Europa in dieser Frage. Weil vorher haben wir uns von Wladimir Putin vor uns hertreiben lassen. Jetzt lassen wir uns von Donald Trump vor uns hertreiben. Und mich ärgert irgendwie, dass wir auf europäischer Ebene zu sehr immer im Reagieren sind und eigentlich selber keine Strategie haben, wie wollen wir für Sicherheit auf diesem Kontinent sorgen, auf vielen Ebenen. Und das wäre eigentlich jetzt die Aufgabe der europäischen Politiker.
Ich bin bei Ihnen, dass es ein verpasstes sicherheitspolitisches Problem ist, die Arktis. Wenn man sich anschaut, wie schnell Russland in den vergangenen Jahren seine Militärbasen ausgebaut hat, rund um die Arktis in Sibirien, da ist die NATO mitnichten hinterhergekommen. Und Donald Trump sagt jetzt immer, die Dänen hätten seit seinem Amtsantritt nur zwei Hundeschlitten nach Grönland verlegt. Ein bisschen mehr war es, glaube ich, schon. Also man hat sich auch auf den Druck von Donald Trump hin in der NATO darauf besonnen, dass das ein wichtiges strategisches Gebiet ist, und hat Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, hat das weiter oben auf die Agenda gesetzt. Aber tatsächlich passiert es nicht viel. Also es gab eine gemeinsame Militärübung von Deutschen, Franzosen, Dänen und Norwegern im vergangenen Jahr. Und jetzt wird eben das erste dänische Flugzeug hingeflogen an dem Tag, wo ein Repräsentant und ein Dänemarks und einer von Grönland in Washington ist. Aber das reicht natürlich insgesamt nicht aus. Da hat Amerika einen Punkt. Ich glaube trotzdem, dass diese dieses rationale Argumentieren, durchaus rationale Argumentieren der Amerikaner mit den eher ideologischen Charakteren und dem ideologischen Charakter dieser Mission, dass man das zusammennehmen muss. Und die Frage ist, an welchem Punkt sind wir gerade? Geht es wirklich um die echten strategischen Interessen oder geht es auch eben um dieses Großmachtdenken, um das Denken in der westlichen Hemisphäre, um das Denken in Landkarten? Und ich fürchte, da ist Donald Trump so ein bisschen Richtung Landkarte gerutscht, auch nicht zuletzt eben, weil er jetzt in Venezuela erstmal einen Erfolg verbuchen konnte. Ich glaube schon, dass es jetzt ein besonders gefährlicher Zeitpunkt ist, weil je näher wir dann auf die Midterms, die Zwischenwahlen für den Kongress in Amerika zurücken, später in diesem Jahr, im November, wird Donald Trump auch wieder innenpolitisch ein bisschen stärker gebunden sein. Es gibt sehr viel Widerspruch gegen seine Grünlandpolitik, auch aus der eigenen Partei im Verhältnis zu anderen Dingen, die er schon gemacht hat. Über diese Klippe müssen die Europäer jetzt irgendwie drüber verlangsamen.
Also ich glaube, man muss noch mal zwei Gedanken im Kopf haben. Das eine ist, die Monroe-Doktrin stammt aus dem 19. Jahrhundert und war eigentlich das Signal des damaligen Präsidenten, dass die europäischen Kolonialmächte sich heraushalten sollen aus Südamerika und man das als eigenes Terrain betrachtet. So wie Trump das heute formuliert, Monroe-Doktrin, ist es ja eher so, dass es gar nicht darum geht, fremde Mächte herauszuhalten, sondern in den Staaten, die erwähnt wurden, bestimmte ideologische Konzepte zu verhindern. Also der Kampf mit Kuba, mit Mexiko vielleicht, mit Kolumbien, betrifft Regierungen, die einem nicht passen, auch in Venezuela. Und die würde man gerne mit getreuen Regierungen besetzen. Das ist also nicht mehr, während des Kalten Krieges konnte man verstehen, dass Kennedy nicht wollte, dass sowjetische Atomwaffen auf Kuba waren. Da war die Welt zweigeteilt. Aber aktuell geht ja über Russland keine Bedrohung für die USA aus Kuba aus, sondern das System in Kuba ist eines, das Millionen Amerikaner nicht wollen. So, und deshalb hat er da eine neue Interpretation dieser Doktrin eingeführt. Aber das Zweite ist, an dem Fall Grönland, da wird es natürlich wieder passen, dass er sagt, was haben eigentlich die Dänen, dieses kleine Land in Europa mit einer großen Insel quasi vor unserer Haustür zu tun, da wollen wir uns selbst drum kümmern. Und deshalb ist das, glaube ich, überwiegend zu zeigen, guck mal, ich vergrößere unseren Einfluss, denn die Sicherheitsargumente, die könnte er jetzt auch alle machen. Man kann Satellitenstationen dahin bringen, man kann mehr Militär dahin bringen, man kann sogar die seltenen Erden nutzen. Das ist alles möglich mit den Grönland-Verträgen. Aber er will mehr. Er will nicht nur diese Sicherheitsfrage beantworten.
Eine Frage zur Donro-Doktrin. Sind denn dann die Tage von Linkspopulisten in Lateinamerika, also Evo Morales ist in Rente, Maduro im Knast, Ortega Nicaragua und der kubanische Staatschef, sind deren Tage gezählt?
Ja, so denken es, glaube ich, Teile der amerikanischen Maga-Bewegung sowieso, aber auch der Administration. Nur das ist natürlich, bei Maduro kann man jetzt noch irgendwie argumentieren mit den Drogen und dass er eigentlich eine illegale Wahl hatte. Aber sie können jetzt nicht, finde ich, in jedem Land missliebige Regierungen quasi als amerikanischer Präsident außer Kraft setzen und deshalb da einmarschieren. Also das wäre eine sehr weitgehende Völkerrechtsauslegung. Der Bundeskanzler hat ja gesagt, im Falle Venezuela ist es komplex. Nun alle Linkspopulisten absetzen, das ist nicht mehr komplex. Das ist relativ simpel.
Auch bei Maduro ist nicht so komplex in Wahrheit.
Das ist nicht akzeptabel. Naja, bei Maduro kann man schon argumentieren, die USA haben schon unter Biden anerkannt als Präsident von Venezuela den Oppositionsführer Edmundo Fernandez und nicht Maduro. Und insofern war der im amerikanischen Verständnis gar nicht der legitime Präsident. Das ist bei all den anderen Regierungen, die auch linkspopulistisch sind, ein Ergebnis von freien Wahlen gewesen.
Das konstituiert aber keine Ausnahme vom geltenden Völkerrecht, dass der nicht anerkannt ist. Anderes Thema.
Nochmal zu Grönland, Herr von Osten, also den Gedanke von Armin Laschet gerade weitergeführt. Die Motive, warum er ein Auge drauf geworfen hat, da sagt man die Sicherheit, Golden Dome und anderes, die seltenen Erden und andere Bodenschätze? Oder geht es auch um ein übergroßes Ego von Donald Trump bei dieser Frage?
bei allem geht es auch immer ums Ego. Aber es gibt ja, wie gesagt, eine ganze Reihe an Argumenten, weil Sie eben meinten, Herr Laschet, dass das Abwehren von Einflüssen, wie damals die Kolonialmächte, nicht mehr so eine große Rolle spielt. Weiß ich nicht, weil bei Venezuela geht es ja schon auch um das Abwehren von anderen Einflüssen. Es sind nur heute nicht mehr die Kolonialmächte, sondern es sind Russland und China, wo man vermeiden möchte. Trump hat ja China als klaren Gegner in seiner weltpolitischen Ordnung. Und deswegen spielt das immer eine große Rolle. Ob das jetzt in Grönland, da kann man ja dann über die Fakten diskutieren, wie realistisch das ist. Und heute gab es vom Weißen Haus dieses Schlittenbild mit den zwei Schlitten. Entweder geht Grönland Richtung USA oder Richtung Russland und China. Das ist natürlich völlig überspitzt und es gibt im Moment wenig Anhaltspunkte, dass das aktuell dasteht. Aber dieses Abwehren der anderen Mächte, der anderen Großmächte auf der Welt, das sehe ich schon als ein zentrales Motiv seiner Politik.
Ist denn das eine Begründung auch für Trump, dass tatsächlich zumindest Russland versucht, sich da auch breit zu machen?
Ja, ich sehe das wie eben beschrieben. Also wir sehen natürlich, dass Russland und China sowohl in Lateinamerika Fuß fassen oder das zumindest versuchen, als auch, dass die Präsenz in der Arktis ausgebaut wird, aus den verschiedensten Gründen, weil es eben wirklich ein sehr strategisch wichtiger Raum ist für die Weltraumpolitik, für die Schifffahrtswege, für den Zugang in den Nordatlantik und so weiter. Und wir sehen schon, dass, um es mal an China festzumachen, dass die eben auch in Südamerika versuchen, sich sehr stark zu profilieren als Handelspartner. Die bauen zivile Infrastruktur, die aber natürlich auch anderen Nutzen hat, beispielsweise Häfen und Ähnliches. Also ich sehe schon, dass Donald Trump hier versucht, Russland, China rauszudrängen, sie zu schwächen und dann eben auch sicherzustellen, dass egal welche Regierung in der Region nichts tut, was amerikanischen Interessen widerspricht, und das kann dann eben manchmal das Thema Drogenhandel, Kartellbekämpfung und anderes betreffen, macht es das legitimer? Nee, aber es ist, denke ich, schon eine rationale Begründung, warum die USA diese Politik zumindest ins Auge fassen und fahren wollen.
Von Osten, wenn wir jetzt eine Selbstverstümmelung, aber zumindest eine Selbstdemontage des Westens hier gerade erleben. Sie waren ja eine Zeit lang auch Korrespondent in Moskau gewesen. Wie sieht Russland eigentlich? Ist der Blick auf die NATO? Freut man sich über den möglichen Zerfall oder sorgt man sich eher vor den Ambitionen der USA in Grönland und in der Arktis? Denn dann würde man ja auch geografisch noch näher an Russland heranrücken. Also geostrategisch.
Ich glaube, Russland schaut sehr ambivalent im Moment auf die Entwicklung. Einerseits freut man sich natürlich, wenn es innerhalb des Westens Konflikte gibt. Man hat ja zeitweise sehr auf Donald Trump gesetzt, dass er vielleicht im russischen Interesse agiert. Wenn man sich jetzt aber konkret die Politik anschaut, dann macht er eben auch viele Dinge, die überhaupt nicht im russischen Interesse. Venezuela war eine große Niederlage für Putin. Man wurde vorgeführt, im Prinzip, auch wenn die Voraussetzungen der Länder sehr unterschiedlich sind. Aber was die reine Militäroperation angeht, einen Staatschef mit einer Spezialoperation zu entfernen, das ist etwas, was Putin gerne in der Ukraine gemacht hätte, nicht geschafft hat. Die russischen Raketenabwehrsysteme in Venezuela haben nicht, also man wurde wirklich, haben nicht funktioniert, man wurde wirklich vorgeführt. Deswegen ist es einerseits schon eine Art Demütigung für Russland oder zumindest ein gewisser Schlag. Auf der anderen Seite denkt Putin ja auch sehr machtpolitisch. Ich glaube, ein Teil der Elite hat auch durchaus Respekt für das. Also so, man sieht die Stärke des anderen und hofft natürlich darauf, dass es Schwächungen innerhalb des Westens gibt, um vielleicht in der Ukraine dann mehr zu erreichen.
Der US-Präsident, der sozusagen, der Eindruck ist ja, entsteht ja, machen kann, was er will, mehr oder minder so, wie ihm gerade der Schnabel gewachsen ist und wir von morgens gerade mit welcher Laune er aufgestanden ist. Jetzt ist es ja so, dass das Präsidentenamt der USA auch gerade im Bereich der Außenpolitik doch sehr viel Spielraum lässt für den Amtsinhaber. Aber auf der anderen Seite, alle diese Aktivitäten, die ja nicht gerade billig sind, die muss er sich ja eigentlich vom Kongress alle genehmigen lassen. Die haben ja das Budgetrecht, auch in den USA. Wie agiert in dieser Umgebung Trump? Sitzt er seinen Parteifreunden, die ja auch die Mehrheit in beiden Kammern haben, das Messer auf die Brust? Oder ist da eher aus der Richtung auch Widerstand zu erwarten gegen diese imperiale Politik?
Herr Trump agiert meistens nach dem Prinzip erstmal machen und dann später die Gerichte entscheiden lassen, ob das richtig war oder nicht. Und das hat er jetzt hier in Venezuela auch gemacht. Er hat sich nicht die Bestätigung des Kongresses geholt, wozu er eigentlich verpflichtet gewesen wäre bei einem Kriegsakt. Und dagegen wird jetzt vermutlich wieder geklagt werden. Das wird im Parlament auch untersucht. Aber das ist eben immer erst nachgelagert, also post factum. Das heißt, davon hat jetzt die Welt nichts mehr und das Völkerrecht nichts mehr. Wir sehen jetzt trotzdem nach Venezuela, dass sich der Kongress bei aller Unterwürfigkeit anfängt, etwas aufzulehnen. Also auch Leute, die Donald Trump in vielem unterstützt haben, was wir als Europäer nicht gut geheißen haben, sind jetzt sehr offen damit umgegangen, haben sich gegen ihn aufgelehnt, auch Leute aus seiner eigenen Partei. Es könnte dann auch sein, dass er vielleicht bei bestimmten Entscheidungen die Mehrheit im Senat eben nicht erreichen wird. Und mit Blick auf die Wahlen, die ich schon erwähnt habe, im Herbst diesen Jahres, ist es schon wichtig, dass seine Partei zusammenhält. Und dann ist da eben auch noch seine Basis, die MAGA-Basis. Und unter denen gibt es schon eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber jede Form der Intervention im Ausland. Es gibt Uneinigkeit darüber, was America First Politik eigentlich heißt. Trump sagt, wir machen America First Politik auch in Venezuela. Wir wollten euch ja beschützen vor den vielen Drogen, die in unser Land kommen. Wir werden jetzt das Öl dort holen und was für die amerikanische Wirtschaft tun. Aber viele nehmen ihm das auch nicht ab. Es gab schon ganz erhebliche Aufwallungen gegen sein Intervenieren im Iran an der Seite von Israel. Das hat wirklich die Basis gespalten. Das ist auch auf MAGA-Veranstaltungen, die ich zuletzt gespürt habe, wirklich sehr, sehr deutlich zu spüren gewesen. Und ich glaube, das könnte ihm auch passieren bei einer Intervention in Grönland. Es gibt auch immer noch eine sehr große NATO- und Europafreundlichkeit, auch an der republikanischen Basis in den Vereinigten Staaten. Also ich glaube, das würde auch nicht so innenpolitisch einfach so durchlaufen.
Jetzt hat ja heute dieses Treffen stattgefunden. Wir haben es schon erwähnt. Inzwischen gibt es auch Informationen an die Presse weitergereicht, was bei den Treffen von US-Vizepräsident und Außenminister und den Außenministern von Dänemark und Grönland herausgekommen ist, dass Dänemark, ohne es genauer zu präzisieren, rote Linien formuliert hat. Die US-Position hat sich nicht geändert. Es gab also jede Menge Differenzen. Man spricht von einer grundsätzlich guten Atmosphäre und eine Arbeitsgruppe soll jetzt weitere Gespräche führen. Herr Laschet, das heißt, man hat das jetzt so ein bisschen auf die Zeitschiene geschoben. Das Ganze ist eigentlich, es hat sich nicht wirklich etwas geändert. Irgendwann, man muss es zu einer Entscheidung kommen.
Ja, das ist so ähnlich, wie ich das zu Beginn der Sendung gesagt habe. Die Dänen werden ja jetzt nicht plötzlich sagen, ja, wir sehen deine Argumente ein, wir übergeben dir Grönland. Und dass der amerikanische Präsident jetzt oder Vance und Rubio sagen, ja, wir verstehen jetzt die Argumente der Europäer, wir ziehen uns zurück, das war nicht zu erwarten. Deshalb ist das jetzt auf die Zeitschiene geschoben, das ist gar nicht schlecht, weil das haben Sie ja eben beschrieben, dass manchmal gut ist, dass Dinge nicht ad hoc entschieden werden und dann vielleicht ihn plötzlich ein ganz anderes Thema in der Welt wieder interessiert. Insofern ist das in Ordnung. Das Zweite ist nochmal Ihre Beschreibung über die Abgeordneten des Senates. Das teile ich sehr. Ich glaube, dass in dem Fall Venezuela sehr viele auch in der Art, wie das gelungen ist, für richtig halten und man damit stolz ist. Und man hat keine Bodentruppen, man hat keine eigenen Verluste. Man hat einfach mal gezeigt, zu was man in der Lage ist. Ein Angriff im Iran in diesen Tagen hätte wahrscheinlich auch nur eine gewisse Popularität. Bei Grönland ist das in der Tat ganz anders, weil alle die im Senat auch unter den Republikanern traditionell transatlantisch denken, die gibt's noch, die würden das empfinden als einen endgültigen Bruch in der NATO, der unabsehbare Folgen hat. Und für eine Annexion oder was immer an Einverleibung oder Angliederung erdacht ist, braucht er eine Mehrheit im Senat. Das kann er nicht aus der Verfügungsmacht des Oberbefehlshabers machen. Und da wird dann um jeden einzelnen Abgeordneten wahrscheinlich gerungen, wie der abstimmt. Und da halte ich ja Abweichungen für möglich.
Es werden sich jetzt nächste Woche einige Kongressabgeordnete auf den Weg nach Europa machen. Ich glaube, 4 insgesamt sind das. Und erwarten Sie, dass das auch so ein bisschen zur Entspannung führen wird, dass da etwas Heißluft entweicht aus dem aktuellen transatlantischen Verhältnis, wenn man sich einfach dann mit wichtigen Leuten der US-Administration bzw. in dem Fall des Parlaments unterhält?
Ja, ich glaube, es gibt ja traditionell eine große Delegation zur Münchner Sicherheitskonferenz. Da waren ja oft fast 20 Senatoren. Da wird das wahrscheinlich intensiv. Und alle, die dahin kommen, haben ein potenzielles Interesse an Europa. Sonst kämen sie nicht. Ja. So, da wird das sicher eine Rolle spielen. Und ich vermute auch in Davos. Was mich selbst überrascht hat, ist, dass Trump nach Davos geht. Also das ist nun schon für ihn eine relativ große Reise. Sich da der Diskussion zu stellen, habe ich am Anfang gerätselt, warum er das macht. Wahrscheinlich will er werben für seine Ideen. Innenpolitisch bringt ihm das gar nichts, nach Davos zu gehen. Aber schon da, in wenigen Tagen, spielt das eine große Rolle.
Jetzt gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten für Donald Trump, die Europäer zu piesacken. Also er muss ihnen jetzt nicht nur das Messer auf die Brust setzen und sagen, ich will Grönland haben. Es gibt ja auch noch die Frage, wie sehr sich die USA noch verantwortlich fühlen für die Ukraine. Dann möglicherweise so nach dem Motto, also ihr lasst mich Grönland machen, dann gibt es noch Ukraine-Hilfe. Und wenn ihr mir in Grönland in den Arm fallt, dann könnt ihr euch ja andere Unterstützer für den Frieden in der Ukraine suchen.
Also in der Ukraine will er ja selber Frieden. Und ich glaube, das ist nach wie vor schon auch sein Ziel, weil er ja sehr konsequent das Ziel des Friedensnobelpreises verfolgt. Und da wäre ein Frieden in diesem mittlerweile sehr lange andauernden Krieg sehr wichtig. Ob man da so einen Deal Grönland gegen Ukraine macht, das wäre ich sehr vorsichtig, das zu sagen, weil ich finde, das sind dann doch zwei sehr unterschiedliche Baustellen. Ob er die Europäer piesacken will, das weiß ich auch nicht so genau. Ich sehe nicht, dass er grundsätzlich etwas gegen Europa hat. Er fragt nur immer, wo bringt's mir was? Wo bringt's den Amerikanern etwas? Und für die europäische Sicherheit zu sorgen auf Kosten der Steuerzahler in den USA, da sagt er einfach, das bringt nichts.
Haben die Europäer aber, glaube ich, inzwischen begriffen, dass das nicht mehr so funktionieren wird wie früher.
Haben Sie begriffen, trotzdem sind wir weiter sicherheitspolitisch abhängig von den USA, wenn wir für die Sicherheit unseres Kontinentes werben, dafür sorgen wollen. Wir brauchen weiterhin die militärische Stärke der USA, um dafür zu sorgen, dass unser Kontinent sicher ist. Da haben wir nach wie vor unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Und da gibt es aus meiner Sicht noch einen weiten Weg zu tun, wo man wirklich eine kohärente Verteidigungsstrategie für diesen Kontinent hat, auf dem wir leben, und ohne die Hilfe der Amerikaner.
Also ich fürchte, dass wenn er das in Grönland wirklich bis zum Ende durchzieht, würde man meinen, das wird Russland stören, weil dann die Sicherheit größer wird. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. So wie es jetzt ist, kann die NATO eigentlich die Sicherheit garantieren. Aber wenn mit seinen Argumenten Grönland einverleibt wird zu seiner eigenen Sicherheit, wird Russland exakt dieses Argument für die Ukraine brauchen. Und auch China wird das Gleiche irgendwann für Taiwan gebrauchen. Also wenn diese Methode im Westen quasi akzeptiert ist, wird sie von den anderen leichter genutzt werden. Wenn China Taiwan angreifen will, wird es das machen, auch ohne eine solche Begründung. Aber unsere Argumente würden dann erheblich schwächer. Und Putin würde sehen, da wird ein echter Keil in die NATO getrieben, bis hin zur dänischen Ministerpräsidentin, die quasi sagt, das ist das Ende der NATO. Das ist übrigens auch ein gefährliches Argument, weil wenn wir das überdrehen, sagen die Amerikaner, ja, dann ist es so. Also man darf nicht solche Drohungen aussprechen, wenn man nicht das Ende dabei bedenkt. Und eine zweite Bemerkung, wir haben jetzt immer Grönland im Blick. Knapp daneben liegt Island. Und es könnte sich ja irgendwann, das ist nun wirklich ein unabhängiges Land, im Gegensatz zu Grönland, aber könnte sich seine Idee seiner neuen Doktrin auch auf Island erstrecken. Und dann hat es wirklich gravierende Konsequenzen auch für die europäische Sicherheit.
Vielleicht hat ja die dänische Ministerpräsidentin das also auch gesagt, war ja tatsächlich wohl eine unkluge Bemerkung. Die NATO steht dann zur Disposition, weil sie mit dem Rücken zur Wand steht. Aber man kann ja trotzdem die Frage stellen, wie beschädigt ist die NATO jetzt eigentlich durch diesen Konflikt, in dem man ja offen darüber streitet, ob man nun ein NATO-Land, ein anderes Land, jedenfalls Teile davon annektieren darf. Wird denn dann dieses Beistandsversprechen, das ja ein wesentliches Element des NATO-Vertrags ist, wird es dann von Freund und Feind überhaupt noch ernst genommen?
Die Frage ist, wie ernst wird es im Moment auch überhaupt genommen, würde ich schon sagen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das eine unkluge Bemerkung fand. Ich glaube, es war total wichtig, dass die Europäer einmal gesagt haben, das hier ist ein anderer Fall. Und man kann sich ja nochmal die Nachrichtenlage vergegenwärtigen an dem Wochenende, wo Donald Trump mit Grönland wieder um die Ecke kam. Das war ja nur wenige Tage an dem Sonntag nach dem Einmarsch in Venezuela. Und auf Venezuela hatten die Europäer erstmal so sehr kalibriert reagiert. Auch Friedrich Merz, komplexe Lage, müssen wir erstmal drüber nachdenken. Emmanuel Macron hat auch ein Statement rausgegeben, wo er das Völkerrecht gar nicht erwähnt hat. Und dann sagt Donald Trump Grönland. Und dann sind die Europäer doch in einen anderen Modus geschaltet, um eben auch Donald Trump einmal klarzumachen, das ist für uns ein anderer Fall. Es geht um EU-Territorium, ist also nicht Teil der EU, aber es dänisches gehört zu Dänemark und Dänemark ist ein EU-Land. Und es geht um NATO-Territorium und das ist für uns wirklich eine rote Linie. Und da wurde ja auch eine entsprechende europäische gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Von daher, das finde ich gar nicht schlimm. Steht die NATO zur Disposition? In dem Fall würde sie zur Disposition stehen. Also wenn ein NATO-Land ein anderes NATO-Land angreift, wären trotzdem ja die anderen gebunden an den Artikel 5 und müssten reagieren. Wir können einfach nur hoffen, dass es nie dazu kommt, weil ich weiß nicht, ob die Europäer das wirklich machen würden. Sie haben natürlich noch andere Möglichkeiten als EU, ihre wirtschaftlichen Folterinstrumente aufzugreifen. Es gibt ein Zollabkommen zwischen der EU und den USA, das den USA ganz erhebliche Vorteile in Europa verschafft, nämlich null Zölle festlegen würde, muss noch durchs Parlament, könnte man zum Beispiel jetzt aufhalten. Also man kann schon und sollte auch als Europa zumindest hinter den Kulissen einmal darlegen, was die Instrumente sind. Aber dann sind wir wieder bei der Ukraine, weil das ist sozusagen der Plotstopper. Denn da ist die Abhängigkeit so groß, dass wenn die Amerikaner diese Karte ziehen, das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig.
Aber es geht ja auch immer um diese Unabhängigkeit Europas und will sich strategisch, militärisch ein Stück weit lösen, unabhängig sein, um auch souveräner zu sein, auch dann im europäischen Interesse zu agieren. Aber das ist ja ein ganz, ganz weiter Weg, der da vor Europa liegt. Jetzt ist heute noch die Meldung gekommen, dass die Bundeswehr auch einen Erkundungstrupp nach Grönland schicken will. Gut, das sind jetzt alles so symbolische Handlungen, aber so richtig politische und auch militärische Stärke gibt es ja in Europa gar nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass ja die Europäische Union außerordentlich uneins ist in vielen politischen Fragen, nicht nur in militärischen. Das wird immer wieder sozusagen kolportiert und gesagt, das müssen wir jetzt mehr machen und wir haben verstanden, aber läuft den Europäern da nicht die Zeit davon?
Absolut. Das würde ich wirklich auch so kritisch sehen, wie Sie das jetzt in Ihrer Frage formuliert haben, dass Europa momentan eben leider nicht in der Lage ist, mit Stärke aufzutreten, aufzutrumpfen gar und zu sagen, das sind unsere roten Linien. Weil wenn es hart auf hart kommt, fürchte ich, dass man wirklich nicht viele Hebel in der Hand hat. Sie haben zwar beschrieben, natürlich kann man das wirtschaftliche Instrumentarium auspacken und Ähnliches, aber das würden wir doch nicht machen, weil gerade dieser Transaktionalismus bei der Trump-Administration schon sehr ausgeprägt ist. Und ich würde das nicht ausschließen, dass irgendwann diese beiden Themenfelder verknüpft werden, Grönland und Ukraine. Und dann haben wir wirklich keine guten Optionen. Und insofern sollte man, glaube ich, politisch wirklich sehr umsichtig sein, dass man eben nicht zu absolut formuliert. Also ich fand den Satz nicht klug, dass das das Ende der NATO wäre. Natürlich wäre das politisch der Super-GAU, eine einzige Katastrophe. Aber könnte es sich Europa leisten zu sagen, okay, dann gehen wir heim und machen unser eigenes Ding und kündigen die NATO auf, weil der wichtigste Bündnispartner plötzlich zum Aggressor wird? Nee, ich würde vermuten, realpolitisch wird am Ende des Tages auch das irgendwie geschluckt werden, weil man momentan in so einer schlechten Lage ist. Und das ist wirklich das Zeitfenster, über das wir jetzt reden. Perspektivisch, ja, alle sagen, wir müssen stärker werden, wir ertüchtigen uns, perspektivisch kommen wir dahin, aber momentan sind wir leider nicht an diesem Punkt. Und dann muss man den Preis der Schwäche zahlen und sich mit vielem arrangieren, was man eigentlich nicht möchte.
Bis hin dazu kommen, dass es gab ja immer wieder Ankündigungen von Trump, auch von, vor allen Dingen vom Vizepräsidenten, auch in Europa, ich sag's mal etwas flapsig, innenpolitisch zündeln zu wollen, angeblich, weil es hier keine Meinungsfreiheit gibt und weil man auch vor allen Dingen populistische Parteien, die Trump nahestehen, fördern will. Ist das ein weiterer Punkt, mit dem Trump versucht, Europa zu destabilisieren?
Natürlich, damit müssen wir rechnen. Spätestens seit der Rede von J.D. Vance letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er sehr klar die europäischen Gesellschaften letztlich angegriffen hat. Als europäische Regierung muss man in verschiedenen Szenarien jetzt denken. Und da gehören Worst-Case-Szenarien dazu, dass die Trump-Regierung massiv versucht, mit Hilfe von populistischen Parteien hier, extremeren Parteien, die vielleicht gegen die EU sind, die europäischen Gesellschaften zu destabilisieren. Damit muss man rechnen. Ob so kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keine Glaskugel, aber damit muss man rechnen. Es wäre total fahrlässig, das nicht zu tun, denn zu oft haben wir schon gesehen, dass mittlerweile Ankündigungen, die gemacht wurden, dann auch in die Tat umgesetzt wurden. Und ich habe leider immer noch den Eindruck, dass wir manches nicht so ernst nehmen und uns nicht entsprechend darauf vorbereiten. Wir sind in so vielen Bereichen abhängig, wenn wir an soziale Netzwerke beispielsweise denken. Alles amerikanische Konzerne. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch solche irgendwann zur Beeinflussung unserer Gesellschaften hier stark benutzt werden durch eine Trump-Regierung. Also da gibt es viele Punkte, wo wir massiv angreifbar sind und wo wir uns unabhängiger machen müssen.
Herr Schütt, bei Grönland ist jetzt vielleicht für die Europäer etwas Zeit gewonnen worden, aber irgendwann wird es eine Entscheidung geben. Sie sind ja Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Parlamentarier bei uns im Bundestag auf ein solches Szenario, also ein innerer Konflikt der NATO, möglicherweise Annexion, möglicherweise massive Verwerfungen, dass der Bundestag darauf vorbereitet ist, auf eine solche Situation? Er muss ja auch irgendwie dann reagieren.
Ja, also wir haben heute im Auswärtigen Ausschuss genau dieses Thema gehabt, alle Szenarien einmal erörtert, alles Wissen, was da ist, analysiert. Aber das ändert ja nichts daran, dass, wenn er es macht, wir relativ machtlos sind. Das ist ja beschrieben worden von Ihnen zu Recht. Ich glaube nicht, dass wir dann die militärische Beistandspflicht auslösen würden und Dänemark in einem Krieg gegen die USA beistehen würden. Das ist völlig ausgeschlossen. Und insofern ist es jetzt erforderlich, in Argumentationen, in Diplomatie, in Diskussionen mit einzelnen Senatoren Überzeugungsarbeit zu leisten, was an dieser Frage mehr hängt als nur die Grönlandfrage. So, und deshalb, das findet jetzt statt und das wird auch intensiviert werden. Und wir müssen uns das einfach auch vornehmen, dass man genau diese Aktivitäten aus allen europäischen Mitgliedstaaten dann nutzt. Und das Zweite vielleicht, nein, Sie haben das beschrieben, vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir so stark sind, dass wir selbst handeln könnten. Das stimmt, aber das hat zwei Punkte. Der eine ist, unsere Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Das haben wir mit dem 5%-Ziel, mit den großen Milliardenpaketen, dem Sondervermögen eingeleitet. Und das machen alle Mitgliedstaaten. Aber der zweite Teil ist, wir müssen was an unserer Wettbewerbsfähigkeit tun. Wenn wir wirtschaftlich nicht stark sind, und das beeindruckt Amerikaner, auch Trump, immer, dann brauchen wir über den ganzen Rest gar nicht reden. Und der Draghi-Bericht ist in den Schubladen verschwunden, da wird wenig bisher umgesetzt. Es gibt einen Sondergipfel im Februar der Staats- und Regierungschefs, wo man über das Thema reden will. Und ich finde, das ist Voraussetzung, um am Ende auch militärisch alles das stemmen zu können, was wir stemmen müssen.
Frau Sauerbrei, ganz kurz, die Sendung ist gleich zu Ende. Wie sollte man mit Trump umgehen? Darüber wird ja oft geredet und resoniert. Also Katz buckeln oder ihm auch mal zu sagen, wo der Hammer hängt oder irgendwas dazwischen? Soll man auf die Situation reagieren? Ganz unterschiedlich, was ist da das? Gibt es einen Königsweg?
Ich glaube, es ist das immer irgendwas dazwischen. Also einerseits die roten Linien klar benennen. Das hat man in der Ukraine-Politik mit Erfolg gemacht. Aber ich glaube, ihn so direkt zu konfrontieren, ist angesichts seines Charakters auch keine gute Idee.
Das heißt, das praktisch jede Situation neu bewerten und jeden Tag neu auf das reagieren. Ja. Sind die europäischen Politikerinnen und Politiker dazu in der Lage?
Ich finde, Sie machen das eigentlich gar nicht so schlecht. Und um jetzt mal den Bundeskanzler zu loben, wenn ich schon mal neben Herrn Laschet sitze, er macht das gut. Er zieht die roten Linien. Er hat den Ton auch mit seinem ersten Besuch in Washington schon gesetzt. Er hat in den entscheidenden Punkten Donald Trump da widersprochen, ohne unfreundlich zu sein. Er hat seine Sympathie gewonnen. Er hat einen Gesprächskanal eröffnet. Und das war zumindest in der Ukraine-Politik bisher eine ganz gute und wirksame Linie.
Das würde den Kanzler freuen, wenn er das hört, weil morgen wird es in der Phoenix-Runde um etwas anders gehen, was ihn vielleicht weniger erfreuen wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Armin Laschet, bei Anna Sauerbrei, bei Gerlinde Greutel und bei Demian von Osten. Liebe Zuschauer, ich habe es gesagt, morgen geht es auch unter anderem um den Bundeskanzler. Wahljahr 2026, was steht für Schwarz-Rot auf dem Spiel? Bleiben Sie bei uns.